Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
Herzlich willkommen hier von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Herzlich willkommen zu dieser super Sonder-Special-Ausgabe vom Logenplatz. Wir kümmern uns in dieser Episode um nichts Geringeres als um die Erforschung der Zukunft. Das ist schon mal die große Überschrift. Eine neue Reihe von Filmen mit dem Thema Zukunft, Menschheit, Gesellschaft, produziert vom SWR. Oder angerollt vom SWR, ne? Redaktionell vom NDR, von Das Erste. Und Auftakt der Reihe ist der Film Exit. Exit mit dem fantastischen Friedrich Mücke. Jan Krauter ist dabei, Laura de Boer, Thorsten Merten und viele andere. Regie und Schnitt, Sebastian Marker. Dem haben wir unter anderem die Tatorte Tag wie jeder anderes, Lebe der Tod und Meter zu verdanken. Und die Drehbücher zu diesen Tatorten ganz bestimmt stammen von Erol Jessilkaya. Rock'n'Roll. So, für Meta haben Marker und Jessil Kaya 2019 den Grimme-Preis bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen eloquenter reden als sonst, der Herr Meier und ich.
Erstmal müssen wir sagen, also es ist heute eine Sonderausgabe.
Habe ich gesagt?
Ein Gast.
Ja, da komme ich doch jetzt hin, das ist doch Dramaturgie, verstehst du? Wir haben hier einen Drehbuchautoren zu sitzen, da versuche ich ein bisschen dramaturgisch, was ein bisschen
so
Spannung.
Deswegen. Ich habe mich schon gewundert.
Mann, ey. Also, die haben den Grimme-Preis gekriegt, Bede. 2019. Womit? Mit Recht. So, jetzt haben wir es. Also wir müssen uns ein bisschen gewählter ausdrücken als sonst, denn der wunderbare Erol Jessilkaya ist da. Er befindet sich in unseren heiligen Hallen hier in der Manfred-von-Richthofen-Straße. Hello! Oder hier, was ist denn noch so mit Merhaba und so? Und das ist, passiert es noch viel als deutsch-türkische? Na, ich gar nicht. Das Einzige, was ich kann, ist Shimdi Podcast Samane.
Das ist schon mehr, als ich verstehe. Ja, ein bisschen. Also mehr verstehen als sprechen.
Ja gut, wenn okay, das kenne ich, aber ich bin mit einer Polin verheiratet und ich verstehe sehr gut, worüber die sich unterhalten. Ich kann nicht mitreden, aber ich weiß dann schon, worum es geht. Also der Hund von der Tante.
Ich bin mit einer Österreicherin verheiratet.
Das ist noch schlimmer.
Und das ist echt hart.
Herzlich willkommen, Erol.
Ja,
herzlich willkommen. Grimme-Preisträger möchte man halt natürlich erstmal grundsätzlich siezen, aber wir haben uns vorher natürlich ganz lieb drauf geeinigt zu duzen, das finde ich gut.
Ja, wir können auch Majestätis Pluralis.
Irrsinn. Irrsinn, oder wie das heißt?
Euchsen.
Also, wenn es euch beliebt.
Wenn also wir müssen heute das Niveau auf jeden Fall mal ein bisschen erhöhen, da wir einen Grimme-Preisträger hier an Bord haben.
Hat bis jetzt gut geklappt,
was? Er hat uns sehr gut. Das hat bis jetzt überhaupt nicht geklappt, aber egal.
Okay. Als Warm-up, also toll, dass du hier bist, wirklich. Wir sprechen gleich ganz viel über Exit, aber jetzt erstmal so als Warm-up. Erster Kinofilm, allererster Kinofilm in einem Kinosaal, Lichtspielhaus.
Keiner.
Das ist eine komische Antwort.
Den ich gesehen habe damals.
Genau. Ja. Genau.
Ich würde sagen, der erste, an dem ich entweder es war der Große mit seinem außerirdischen Kleinen, Bud Spencer,
ja.
Oder E.T.
Aha. Toll.
Ich denke also, es war Bud Spencer, weil der, glaube ich, ein bisschen vorher da war. Mhm. Aber das sind so die beiden, es gibt eigentlich drei, noch Ghostbusters. Das sind die drei großen Kino-Erinnerungen, die ich mit meinem Dad zusammen noch hab.
Sind wir so selbes Baujahr ungefähr? Also ich bin 71,
kommt ja, das hin? Ja,
ein bisschen jünger. Ich bin 74.
Oh, wie cool, das ist so schön. Ich bin der Jüngste im Raum.
Yeah. Cool.
Ich bin 76.
Und der Erfolgreichste. Wow. Das sagt einiges über uns aus, Herr Meier.
Ja gut, aber wir sind Kinder der 70er und da durfte man noch lachen mit Bud Spencer im Kino.
Ja,
heute wäre das dann schon wieder irgendwie problematisch, weil da wird ja geschlagen. Ne?
Meistens. Ja, oh Gott, um Gottes Willen, stimmt. Ja. Ey. Das gab es bestimmt auch mal eine Bewegung, wahrscheinlich, dass sie gesagt haben, das brutal. Wie Tom und Jerry sollte ja auch verboten
richtig,
werden.
Ja, sicher.
Aber es ist toll, das ist eine gute Auswahl. Große mit deinem außerirdischen Kleinen oder E.T. E.T. war mein zweiter Film, das weiß ich. Der erste war das Dschungelbuch.
Oh. Und E.T., also mich hat E.T. damals richtig traumatisiert.
Aber richtig.
Ja, meine Tochter traut sich auch nicht, E.T. zu gucken.
Zu Recht. Und der Außerirdische, erinnert ihr euch an den Bud Spencer-Film?
Ja, klar.
Genau. Und da gibt es auch diese Szene, wo der Junge irgendwie von den Außerirdischen so runtergefahren wird in ein Gerät. Und auch das hat mich völlig traumatisiert. alle beide Filme direkt. Ja,
gleich die beiden.
Also die Traumatisierung, die erklärt einiges, würde ich sagen, die Traumatisierung.
Bringt einen dann wahrscheinlich dazu, Tatortbücher zu schreiben. Drehbücher zu schreiben.
Von der Seele.
Mit Mord und Totschlag. Okay, das war der erste Kinofilm. Und früheste TV-Erinnerung, so als TV-Event. Oh. Dann wahrscheinlich auch ein Colt für alle Fälle oder sowas.
Dalli.
Ja, das war schon ein, oder? Also, Spaß am Dienstag.
Spaß am Dienstag und so Silas und diese ganzen... Silas.
Das war toll.
Patrick Mandara, ich weiß nicht, da erinnert sich wahrscheinlich niemand mehr dran. Mhm. Aber das war auch eine von diesen
Urlaub. Pantau fand ich toll.
Pantau. Mhm. Aber diese Reihen, diese, oder nee, Filme, nee, das waren Reihen.
Mhm. Silas war, also
Tim Thaler.
Heutzutage würde man sagen, Miniseries würde man, glaube ich, dazu sagen.
Würde man heute sagen, ja.
Das war toll.
Ja. Die waren richtig gut. Ich weiß nicht, wie viel jetzt Verklärung da drin steckt. Aber damals fand ich das absolut großartig.
Nostalgie verklärt.
Ja,
das stimmt schon.
Ist oft so.
Aber ein paar Sachen haben überstanden. Ich meine, jetzt ganz kurz nochmal aufgemacht, das Fass. Wenn man sich E.T. heutzutage anguckt, ist es immer noch wahnsinnig gut
inszeniert. Meisterhaft.
Also hat es halt wirklich überstanden.
Ja, alles, ne? Also absolut.
Die, Spielberg bleibt Spielberg, ne?
Naja, darüber kann man nicht.
Und der Lieblingsfilm? Bei mir ändert sich, mal kurz reingeworfen, meine Top Ten ändert sich ständig. Aktuell ist es seit vielen Jahren, ist es bei mir The Tree of Life von Terrence Malick. So, die jetzt gerade mal, aber viele Jahre war es, es war mal in Amerika oder Almost Famous oder sowas, das variiert.
Ich hab tatsächlich eine Top 50 oder 51 Liste mir gemacht. Und ich habe immer gesagt, mein Lieblingsfilm ist ein japanischer, den wieder kein Mensch kennt. Yantown heißt der, Swallowtail Butterfly. Und der ist irre. Aha. Absolut irre. Wirklich okay. Eine Mischung.
Martial Arts?
Nee, nicht Martial Arts, aber es ist schon, es wird geballert und geblutet, aber es ist auch ein Musikfilm. Er ist romantisch, er ist 2,5 Stunden lang. Er ist wirklich, wirklich fantastisch und man geht da absolut gebügelt und bewegt raus. Ist ganz, ganz toll.
Das ist schön, dass es gebügelt und bewegt, finde ich gut.
Ja.
Okay. Wie heißt er nochmal?
Yantown Swallowtail Butterfly.
Swallowtail Butterfly.
Ist irre.
Hab ich noch nicht mal was von gehört. Wow.
Wirklich, lief auch im Kino in Deutschland.
Nicht von Kurosawa.
Nee, der ist nicht, der ist aus den 90ern.
Okay.
Ja. Da kenne ich nur Tampopo, den ich ganz toll fand.
Oh, der ist auch super.
Ja, genau.
Der ist auch irre.
Ja gut, asiatisches Kino ist schwierig manchmal für mich, aber ich liebe es eigentlich auch heiß und inniglich. Ja,
da gibt es schon auch wirklich gute Klassiker.
Ran und sowas. Wow. Raise the Red Lantern. Was hat dazu geführt, du hast in Marburg studiert?
Ja.
Was hat dazu geführt, dass es so kommt? War es E.T.? War es Silas?
Nö, es gab einfach keinen Numerus Clausus. Ich war einfach... Achso, wie ist es eigentlich hier mit so Fluchen und so?
Gerne,
so,
alles.
Ja? Fluch away. Ich war verdammt nochmal scheiße in der Schule. Ich war eine ziemliche Flasche, aber vor allem, weil ich einfach nicht hingegangen bin und das nicht mochte. Hab zwar mein Abi gemacht irgendwann, aber ich dachte halt wirklich immer, das wäre gar nicht mein Ding. Und ich wusste nur, Film ist einfach das Einzige, was ich wirklich liebe. Und ich habe mich wirklich damals zu der Zeit fest damit abgefunden, wahrscheinlich einfach mit geliehenem Geld alt zu werden oder nicht sehr alt zu werden. Oder so.
Wir sind uns sehr ähnlich.
Ja.
Aber in einer Sache nicht, weil ich habe beim Abi gesagt, nö, mach ich nicht. Ich habe nach 10 Jahren habe ich gesagt, nee, das war's für mich. Ja. Ich habe ab der 7. Klasse keine Hausaufgaben mehr gemacht. Und bei mir war es auch so, dass ich gesagt habe, ich will Film machen, Film.
Gut, die Leidenschaft ist die gleiche.
Scheint so ein Stück weit.
Es scheint auf jeden Fall so. Und man merkt ja dann auch irgendwann, dass da nicht viel an, also ich meine, klar, ich habe andere Interessen und so und mit wachsendem Alter auch noch mehr. Aber zu dem Zeitpunkt war das ganz klar einfach, dass das Ding... Film und ich habe dann irgendwie, was habe ich gemacht, ein Praktikum bei Action Concept, der Clown, RTL, erinnert ihr euch?
Ja,
das war der Hammer.
Das stimmt, oder? Da sind
Sachen passiert, die
total
könnt ihr euch nicht
oder?
Vorstellen. Ja.
Gerne eine Anekdote und los.
Oh, also da gab es einige, so Sachen wie, es gibt einen Katapult für eine Explosion, damit es aussieht, jemand fliegt von der Explosion weg und einer bedient die Explosion, einer bedient das Katapult. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Bumm, der Typ wird durch die Flamme katapultiert, völlig verbrannt. Was ist passiert? Der eine dachte, 1, 2, drücken. der andere 1, 2, 3 drücken.
Oh Gott.
Nicht richtig kommuniziert. Lethal
Weapon-mäßig. Ach,
so schnell. Und da gab es so viele, ich weiß gar nicht, oh Gott, darf man darüber reden? Ich weiß es nicht. Aber ist ja lange her. Und am Ende sind ja auch alle halbwegs glimpflich da rausgekommen und die Dinger waren ja auch erfolgreich.
War so super insofern. Erfolgreich. Das ist ja ewig gelaufen.
Ja.
Ewig gelaufen.
Das war wirklich aufwendig gemacht, ja.
Das stimmt. Ja, klar. Ja. So, jetzt sind wir warm. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir sprechen über den Film Exit. Seit 21. ist er in der ARD-Mediathek.
Ja.
Am 28.10. dann um 20.15 im Free TV, also im normalen Fernsehen.
Ja.
Und ich bin jetzt mal so frei und versuche die Story zusammen.
Und im Dezember
auf
Blu-ray
auch schon
zu kaufen.
Ach, das ist aber toll. Das
ab wird, dem 17.
Das wird viele Freunde freuen von uns, Showfreunde, wie wir mal sagen. Amir, schönen Gruß an dieser Stelle, der immer zu mir sagt, ja, aber gibt es das dann auch auf Blu-ray?
Ja.
Mhm. Er will auch immer noch Hardcopies haben.
Ja, ich auch.
Ich auch. Ich liebe das Special Editions, bitte.
Ja.
Ja, so mit Audiokommentar?
Nein. überhaupt gar nicht.
Dass es haptisch da ist, ne?
Ich habe das wirklich erfahren, überhaupt, dass die Blu-ray rauskommt, weil ich das, wie man das halt so macht als narzisstischer Autor, ich habe es gegoogelt, ich habe mich selbst gegoogelt und das kam wirklich dabei raus. Ich habe gedacht, okay, cool.
Ja. Aber hast du gehört, was Fabian gerade gesagt hat? Haptisch hat er gerade gesagt.
Ja, haptisch.
Haptisch ist ein super Stichwort. Oh,
perfekter
super Übergang. Super Stichwort. Denn der haptische Modus kommt in Exit vor. Reden wir gleich mehr drüber. Also, ich versuch's mal. Also, es geht um Linus. Der wird gespielt von Friedrich Mücke. Er hat eine junge, frische, motivierte IT-Firma. Die haben eine KI, eine künstliche Intelligenz namens Infinitalk entwickelt, mit der Mensch seine Liebsten quasi digital dann simulieren oder aufleben lassen kann. Infinitalk soll in Tokio 2047 verkauft werden.
Ist ein Science-Fiction.
Es ist also quasi Science-Fiction, obwohl das Wort Science-Fiction ja nicht so richtig passt, weil, also reden wir auch gleich drüber. Linus' Kollegin, beziehungsweise ehemalige Verlobte Luca, die hat so ein bisschen was dagegen und sagt, nee, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, das wird nicht. Lassen wir es mal. Und die verschwindet daraufhin aus dem Hotel und auf der Suche nach Luca, da wird für Linus immer mehr, wie heißt es so schön, die Realität durcheinander gewirbelt. Soweit soll es erstmal reichen.
Mhm.
Es geht also um künstliche Intelligenz, um Hologrammtechnik auch, um das Dasein an sich, um digitales ewiges Leben.
Transformation.
Aber auch, ja, aber auch um kriminelle Machenschaften. Und wir wollen da mal reinhören.
Er hat das beste Angebot gemacht.
Da bin ich raus.
Luca! Von deiner Unterschrift hängt jetzt alles ab. Lass sie nicht in deinen Kopf. Als meine Mutter vor 3 Jahren starb, wurde mir zum ersten Mal klar, warum Infinitalk die Welt verändern wird. Weil es im Leben hauptsächlich um 2 Dinge geht.
Irgendwas stimmt hier nicht. Mit dem Vertrag, mit Lindy. Lass uns einfach verschwinden. Jetzt, sofort.
Luca ist weg. Was meinst du mit Luca ist weg?
Und zwar nicht um Karriere oder Geld.
We can't imagine the opportunities we'd have if we cooperated.
Luca Durand hat nicht unterschrieben. Sie war gegen unser Geschäft. Jetzt ist sie verschwunden. Sondern es geht um Liebe. Und um Zeit.
Und um Zeit. Dass das im Trailer ist, ist auch schon hart, ne?
Mhm.
Könnten wir auch, glaube ich, stundenlang über Trailer und Marketing könnten wir auch reden. So, jetzt haben wir da mal reingehört. Ich habe den Film gestern Abend mit meiner Frau gesehen in der Mediathek.
Okay.
Und meine, also abgesehen von, dass sie sich ab und zu in die Hosen gemacht hat, weil es dann doch creepy Images gibt in dem Film. Also durchaus spannend ist und gruselig. Abspannend kommt und meine Frau dreht sich zu mir und sagt nur, krasse Scheiße.
Das ist ein gutes Prädikat.
Das ist, gutes, ich auch. Das ist super Prädikat.
Seine Frau muss natürlich immer viele Sachen mitgucken und das geht auch oft in die Hose. Aber wenn sie sagt, krasse Scheiße, das heißt so viel wie, hat mich echt geflasht.
Fabian guckt sie natürlich nicht viel mit. Wenn ich einen Screen habe, darf ich ihn ja nur alleine sehen.
Ach so, ja, natürlich. Mann. Bitte schneiden.
Tatsächlich ist es, das kannst du dir vorstellen, also ich mache seit über 20 Jahren Interviews und da passiert es schon manchmal, dass man halt, du siehst morgens in der Pressevorführung den Film und danach musst du dann halt Ben Affleck treffen und hast gerade Paycheck gesehen und denkst dir so, ach du Scheiße, und jetzt müssen wir mit dem da 20 Minuten reden. Und schon nach den ersten Minuten dachte ich so, ach yes, geil, ist richtig gut geworden.
Oh cool.
Toll.
Danke, das freut mich extrem. Ja, es ist eine digitale Geistergeschichte irgendwie, ne?
Ja, genau, das ist das Faszinierende und noch viel mehr. Wir wollen, ja. Versuchen wir mal jetzt im Laufe des Gesprächs auch plotmäßig uns zurückzuhalten, ne, mit ja. Spoilern und so, weil das ist tatsächlich ein Film, man muss aufpassen viel.
Ja.
Man darf sich viel Gedanken machen. Es hat Spaß gemacht, sich zu überlegen, oh, ist es jetzt so, ist es jetzt so, steckt das dahinter. Das macht Spaß, es ist ein wirklich faszinierender Film, tolle Darsteller, die sind wirklich durch die Bank weg, wirklich alle gut, beeindruckende Inszenierung. Also man merkt schon, dass der Herr Marker, also die Regie, hat auch den Schnitt gemacht, hat schon ein, zwei Projekte davor gemacht.
Ja.
So ein bisschen hat er schon mal was gemacht, hat schon ein bisschen was auf dem Kerbholz.
Naja, aber das Ding ist ja, du hast jetzt mit den Kollegen schon öfter zusammengearbeitet oder ja. teilweise, genau. Und dann weiß man auch, was einen erwartet. Als Drehbuchautor bist du ja auch wirklich ausgeliefert, ne, ein Stück weit.
Ja, das kann man so sagen, ja. Aber ich meine, ab einem gewissen Punkt, manchmal kann man sich ja auch so ein bisschen aussuchen, mit wem man arbeitet. Und Sebastian und ich, wir suchen uns das ja gegenseitig aus. Wir wollen ja miteinander arbeiten und machen das deswegen auch meistens.
Ja, also das wäre eine meiner späteren Fragen gewesen.
Entschuldigung.
Ist alles gut. Bringen Sie sich ein. Ich gebe immer so eine Wertung ab. Cool Männer vergebe ich ganz kokett mit meinem Namen. 5 ist die Höchstwertung.
Ja.
Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, das sind 4 Cool Männer auf jeden Fall. Aber ich würde sogar, also nicht nur, weil der Erol jetzt hier sitzt, sondern auch so 5 vergeben. Warum? Weil ich es toll finde, dass ein Genrefilm da ist.
Ja.
In Deutschland, deutsch produzierter, mehr oder weniger.
Ja.
Deutsch produzierter Genrefilm. Und das finde ich einfach geil, weil es gibt viele Leute, mich eingeschlossen in den vergangenen Jahren, die immer wieder gesagt haben: Ey, Genrefilm in Deutschland ist echt schwierig.
Ob
Science Fiction ist oder was auch immer. Oder Fantasy ist schwierig und weiß ich was. Und diese Sache jetzt sowieso. Und das hat mich sehr gefreut. Was war jetzt für dich? Das basiert auf der Kurzgeschichte von Simon Urban.
Ja,
richtig.
Nachspiel,
die ich nicht gelesen habe. Deshalb kann ich jetzt so Fragen stellen nachher, wie war die Charakterentwicklung. Ich weiß ja nicht, wie viel von ihm jetzt da war. Ich habe die Kurzgeschichte, also diese Geschichte nicht gelesen.
Ach, das hätte mich jetzt natürlich interessiert.
Das tut mir leid.
Es ist eine freie, also eine sehr freie Interpretation. So frei sogar, dass es das Ganze mit den Linsen, mit den Hololinsen und dass man wirklich da ist, sozusagen in der digitalen Welt, das war gar nicht so.
Das kommt alles von dir?
Das kommt von mir oder von uns. Es ging wirklich in der Kurzgeschichte war das ein Audio-Ding. Deswegen heißt die Firma Infinitalk, weil man wirklich nur sprechen konnte damit. Aber die Essenz von der Geschichte, die war super, die war richtig cool.
Ja.
Und die haben wir auch versucht, so gut wie möglich zu ehren und aufrechtzuerhalten. Aber es ist schon relativ frei, einfach jetzt für das Medium Film so ein bisschen angepasst und umgeändert und für unsere.
Ist es tatsächlich so, dass die Protagonisten, dass die Schauspieler eben halt Kontaktlinsen haben und da wird eben halt das Computerbild, sagen wir es jetzt mal so, halt drauf projiziert. Also man ist quasi wie eine 3D-Brille, die man direkt auf hat und im Computer drin ist, im Computersystem und eben nicht nur Infinitalk macht, sondern eben auch alles andere eben halt daran machen kann. Ne? Also da werden ja dann E-Mails durchforstet und da kommt, da gibt es eine tolle Szene, in der halt eben ein Account gehackt wird und Fabian, du hast so lustig gesagt, man will eine Blu-ray erhalten, man will was haptisch haben. Es gibt im Film tatsächlich den haptischen Modus. Und das ist sehr, ist wirklich lustig auf der einen Seite, weil es halt wirklich, du siehst halt dann so Schränke, die verschlossen sind und die haben dann halt quasi eine Brechstange im haptischen. Es ist, der Computerhacker sitzt da und hackt sich in den Account ein, aber eben halt im haptischen Modus hat er halt eine Brechstange in der Hand und macht den Schrank auf. Super Idee.
Dankeschön.
Super Idee, das hat uns sehr gut gefallen. Haben wir da gesessen, haben wir schallend gelacht, auch wenn es dann halt spannend war in dem Moment, also was dazu gehört. Wir haben das Zitat vom Regisseur, der gesagt hat, es ist nicht unendlich weit weg von unserem Heute. Und das stimmt einfach. Ich meine, wir haben das Schlagwort Science Fiction gehabt. Wie viel Science Fiction ist es noch überhaupt heutzutage?
Naja, das ist schon aktuelle Forschung auch, ne?
Ich denke ja. Also es gibt da ganz viele, ich glaube, es gibt auf jeden Fall den Drang danach, letzten Endes irgendwie ja schon fast ewig zu leben, den gibt es ja schon ganz, ganz, ganz lange. Aber auch in Sachen Kommunikation. Ich meine, ein Teil davon ist ja einfach, dass man diese Hololinsen hat und dass man sich unter anderem dadurch halt in einem weißen Raum treffen kann, wo man miteinander redet. Im Großen und Ganzen ist es auch nichts anderes als eine Weiterführung von Skype. Insofern diese ganzen Bestrebungen, die gibt es auf jeden Fall. Die gibt es auch wirklich jetzt schon in industrieller Ausführung und so. Da wird dran gearbeitet. Aber am Ende, also das war uns ehrlich gesagt nicht so richtig wichtig.
Mhm. Es geht ja auch hier um das digitale ewige Leben. An dem normalen ewigen Leben wird ja auch geforscht. Sogar bei Google gibt es eine Abteilung, die sich darum kümmert.
Ja, ja.
Und das ist total verrückt.
Absolut.
Ja. Der Herr Musk nicht auch was in die Richtung?
Der hat ja irgendwelche Dinger im Gehirn, wo er dann Sachen schon reinspielen kann.
Ja, DMT.
Also ist auch total krass.
Ja, aber im Grunde genommen, ich meine, wir können klonen. Mhm. Wir können einen Großteil, es gibt auch eine Show, wie heißt nochmal, vielleicht wisst ihr das, der Herr, der Super Size Me die Doku gemacht hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Ja, ach so, ja, okay.
Dokumentarfilmer. Der hat eine Show, die heißt Inside Man. Und da gibt es eine Folge über Futurismus.
Ja.
Und in der Folge sieht man, was an Digitalisierung schon möglich ist. Und da klappt euch das Kinn aus dem Gesicht.
Ja.
Am Ende der Folge steht er quasi in einem Hologramm von sich selbst gegenüber und unterhält sich mit sich. Und das ist wirklich, what? Also das ist schon nicht komplett Sci-Fi, es ist eher Near Future.
Genau, und das ist der Begriff Near Future. Und das ist halt auch das, was so einen Spaß daran macht, dass man eben halt sieht, wie nah wir da schon dran sind. Ne? Dass es eben gar nicht so entrückt ist. Wenn da 2047 steht, also das da spielt in diesem Jahr, denkt man von den Zahlen her, oh, das ist aber nur ein paar Jahre, aber es ist ja vom Gefühl gar nicht so weit weg.
Aber überlegt man 2000, als man dachte 2020, das war auch so irre und jetzt ist es da. Das geht auch irgendwie schnell auf eine gewisse Art und Weise.
Da gehe ich noch weiter zurück. Ich kann immer noch nicht glauben, dass 2001 vorbei ist.
Ja.
Und keine Pan Am durchs Weltall zur Moldau gondelt.
Es gibt keine richtigen Filme mehr. Es gibt nur noch gebeamte digitale Filmbeams. Naja, im Moment gibt es ja fast gar keine
mehr. Das ist komisch, ne? Das ist ein komischer Ansatz. Das ist ja immer wieder passiert. Ja. Ne? Das ist, wenn wir richtig weit zurückgehen, haben ja die Leute auch gesagt, Farbfilm ist blöd. Das ist Blödsinn. Das wollen wir gar nicht, Farbfilm. Schwarz-Weiß, so muss das sein. Das ist die Kunstform. Und was wollt ihr mit eurer Farbe?
Mit Ton und so.
Ja, genau. Ja. Also das ist schon... ganz kurz dann zu den... Wenn wir Simon Urbans Vorlage haben... Oder du in dem Fall, die hast. Wie ist dann so die, also du hast gesagt, es ist frei danach, dann hast du die Charakterentwicklung. Wie war das denn jetzt für dich? Also hast du da quasi freie Hand dann irgendwie und kannst machen, was du willst mit denen?
Ja, das kann, also im Grunde genommen ja. Die Frage ist immer, wird es dann akzeptiert? Aber das ist gar nicht in dem Sinne eine Frage von, darf ich das oder darf ich das nicht, sondern eine Frage von, wie kann ich das?
Mhm.
Ich meine, du liest halt was, du guckst, gefällt dir das? Die Geschichte fand ich interessant und spannend. Die hatte auch was zu sagen, meiner Meinung nach. Und der nächste Schritt ist dann, wie kriegt man das halt für ein Drehbuch so, dass es funktioniert? Ich mag das super gern. Stephen King hat irgendwann mal, ist gefragt worden, so, was sagen Sie denn dazu irgendwie? Ich meine, die Leute, die ihre ganzen Bücher zerstören, ihre Romane mit diesen Verfilmungen zerstören. Und er hat gesagt, kein einziger. Da, hat aufs Regal gezeigt und gesagt, die stehen alle im Regal. Genau wie sie waren.
Ja, okay.
Das eine ist das Medium, das andere ist das. Und daran orientiere ich mich immer so ein bisschen. Also ich gucke, was steckt in mir, was kann ich der Geschichte noch irgendwie geben, was macht diese Geschichte mit mir. Und dann wird das einfach aufgeschrieben.
Aber ein Drehbuch zu schreiben ist doch nochmal anders als ein Roman, denke ich, oder?
Absolut.
Weil du ja dann wirklich für den Film schreibst.
Ja, das ist eine ganz andere Ökonomie des Erzählens. Mhm. Ich meine, letzten Endes... Gerade fürs deutsche Fernsehen, man hat halt wirklich fast bis auf die Sekunde genau etwas abzuliefern.
Ich muss dazwischenhaken, denn das ist meine Frage. Ja. Wie groß ist denn heutzutage noch die Schere im Kopf, wenn man halt ein deutsches Genre-Film-Drehbuch schreibt? Ich meine, weil irgendeiner wird ja sagen, du, wir haben so und so viele Millionen, können wir ausgeben, wenn es Millionen sind mal. Kannst du dich freimachen als Drehbuchautor und halt sagen, naja, das werden die, they fix it in post, wie man so schön sagt, die werden sich schon drum kümmern?
Nee, so geht das nicht. Es gibt einfach bestimmte Gegebenheiten, die da kommt man manchmal nicht dran vorbei. Das eine ist ein Budget.
Genau.
Ein Budget ist, wie ein Budget ist. Wir haben für Exit tatsächlich einen Hauch mehr bekommen, aber im Vergleich zu allem, was vom amerikanischen Markt produziert wird, sind das Peanuts. Mhm. Das ist das Catering-Budget.
Das glaube ich.
Auf der anderen Seite, man hat eben bestimmte Vorgaben in Sachen FSK. Man darf jetzt keine Blutfontänen, auch wenn wir in manchen Filmen schon mal hier und da ein bisschen drastischer geworden sind, am Ende von, was weiß ich, Meta. Aber im Großen und Ganzen, wenn man weiß, hey, es darf nicht zu teuer sein und man weiß, wie man mit dem Budget umgehen kann, wie weit man gehen kann. Und das andere ist halt, man darf nicht zu exzessiv blutig sein.
Obwohl Blut sehr wichtig ist in Exit.
Blut
sehr wichtig.
Ist immer.
Also kein wichtig. Spoiler, aber es ist sehr wichtig.
Okay. Sehr wichtig. Das ist wichtig. Aber wenn man diese, wenn man die Parameter irgendwie befolgt, dann kann man da drin relativ frei arbeiten eigentlich.
Jetzt hast du selber gerade schon Stephen King genannt. Mir als, als alter Nerd ist natürlich aufgefallen, dass Lukas Hotelzimmernummer die 237 ist.
Ja.
Und das ist, der Fabian wird es nicht wissen, das ist aus Shining. Ich drehte mich zu meiner Frau um und sagte, das ist die Hotelzimmernummer aus Shining.
Okay.
Da kommt es her auch, ja?
Natürlich, also vor Augen habe ich sie schon.
Ja, super.
In Meta gibt es das auch, da ist die Nummer auch da.
Das ist auch da, ne?
Ja.
Das, aber sowas liebe ich. Ja. Sowas liebe ich. Jetzt, ich werde mir das bestimmt nochmal angucken, weil ich es nämlich auch dann anderen Leuten zeigen werde. Ich weiß schon, mein Vater wird es lieben, glaube ich, sehr. sind da noch mehr so eine Easter Eggs drin? Du musst das jetzt gar nicht explizit verraten, aber gibt es so ein paar Dinge, vielleicht verrätst du noch eins oder ist da noch irgendwas drin, so, das wurde gesagt, dass, oh, das hauen wir damit rein, weil 237 kriegt natürlich nicht jeder mit.
Ich habe mich ehrlich gesagt nicht mal mehr an die 237 erinnert.
Ah, okay.
Ach so,
okay.
Also ich glaube, ich denke schon, aber ich weiß es jetzt nicht. Ich wusste tatsächlich nicht, wir haben das in Meta gemacht, ohne Ende. Der ist wirklich, der ist voll mit Easter Eggs. Mhm. Jede Menge, davon handelt der Film ja auch. Hierbei eigentlich weniger. Das ist einfach nur, wenn da mal eine Zimmernummer oder so vorkommt,
dann kann man sie auch benutzen.
Dann kann man auch
das auch mal machen.
Dann kann man das.
Wann warst du fertig mit dem Buch? Wie lange ist das jetzt her? Weil dann kommt ja die Produktion danach. Und
boah, das ist eine gute Frage. Meine Güte. Was haben wir, 20?
Ja, ja, zwei, ich weiß, wir würden es gerne alle vergessen, aber wir haben 2020.
Warte mal, wir haben Ende 20. Boah, Hilfe, wann haben wir das Ding gedreht? Oh Gott, ich weiß nicht mehr, ob 19 oder 18.
Ja, machst du noch ein, zwei Sachen nebenbei.
Ja.
Aber wie ist es denn, wie involviert bist du, wenn du jetzt mit
warte mal, wie lange sitzt du denn an so einem Drehbuch?
Ganz unterschiedlich.
Also an dem jetzt speziell?
An dem, das ging ziemlich schnell. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das waren wirklich im Grunde genommen mehr oder weniger über Weihnachten. Im Dezember habe ich das geschrieben.
Echt krass.
Mhm. Und vorher gab es aber schon die Geschichte als Exposé. Das auch, weiß ich nicht, so 14 Tage für das Exposé. Und dann nochmal, keine Ahnung, so 3 Wochen für das Buch. Dann hat man eine erste Fassung. Da hat man eine erste Fassung. Okay. Und mit der, da muss man halt gucken, okay, was ist davon realisierbar, was ist davon viel zu teuer, was ist davon idiotisch und was nicht. Und ja.
Na, Sebastian und du, ihr habt ja nur schon so viel zusammen gemacht. Wie ist denn eure Arbeitsweise? Also bist du dann noch viel dann da? Also, oder sitzt du dann quasi zu Hause, arbeitest an anderen Projekten und er ruft ab und zu an und sagt, du, wir brauchen nochmal 2 Seiten? Oder
ja, irgendwie? Also nicht unbedingt 2 Seiten, aber klar, es kann einfach immer mal vorkommen, dass irgendwas, weiß ich nicht, dass eine Location, wo man drehen will, dass die plötzlich wegfällt oder so und dann steht man da und muss improvisieren und dann kann es sein, dass halt Sebastian gezwungen ist, was zu ändern und dann sagt er mir Bescheid, so hier, pass auf, ich habe das und das geändert, ist das ein Problem? Weil gerade bei den Dingern, die ich schreibe, ich meine, da ist es so ein bisschen wie ein Jenga-Turm. Man kann nicht einfach was rausnehmen.
Ja, ja.
Weil man, das bemerkt man manchmal gar nicht.
Ja, genau. Ja, okay.
Weil da Details sind, die dann wirklich an ganz anderer Stelle erst wieder
aufgegriffen werden.
Genau, wichtig werden. Aber Sebastian hat das schon gut im Blick, weil wir von Anfang an zusammenarbeiten.
Mhm.
Also ich habe eine Idee, als Beispiel sag ihm das, oder er hat manchmal eine Idee und wir reden darüber und dann setze ich mich hin und fange an, das zu entwickeln und spiele da immer Ping-Pong mit ihm sozusagen über die Geschichte. Und dasselbe ist auch dann später bei der Post-Production im Schnitt und sowas. Also wir machen das wirklich von Anfang bis zum Ende so stark wie es geht zusammen. Aber ans Set gehe ich eher nicht so.
Darfst du dich oder willst du dich beim Casting einbringen? Bist du da gefragt?
Klar.
Hast du da Ideen? Weil ich meine, du schreibst es, ne? Also ich meine, dann denkst du halt so, naja, Mensch, der Mücke, den sehe ich da, den Mücke.
Ja,
oder wie ist das?
Also sicher, aber das ist halt, ich meine, das ist ein eigener Beruf.
Ja, also, klar, nee, ja.
Man hat manchmal Ideen. Ich weiß noch, ist das clever? Man muss immer so ein bisschen zurückdenken, ist das clever, das jetzt zu sagen? Aber doch, ist eigentlich, ich glaube, das ist eine große Ehre, weil der erste Tatort, den Sebastian und ich zusammen gemacht hatten, da gab es einen, sagen wir mal, Bösewicht. Und ich habe mir ganz schwer gewünscht, dass der von Rutger Hauer gespielt wird. Mhm. Das war, also er ist einfach ein unfassbarer Schauspieler. Und ich habe mir nicht gedacht, wer könnte das in Deutschland erfüllen, welcher Schauspieler. Mhm. Und ich habe da echt dran gezweifelt. Und dann kam aber wirklich Armin Rohde ins Spiel und habe gemerkt, oh, okay, das ist eine Idee. Und Armin hat das einfach zu seinem eigenen Ding gemacht. Das ist der Knaller. Ja. Haus am Ende der Straße. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, guckt ihn mal. Okay. Armin Rohde ist der absolute Überknaller in dem Film. Das ist echt der Hammer.
Gut, das heißt, dass auch die Leute, die sich damit beschäftigen, dann auch den Riecher haben, das zu finden, was du geschrieben hast.
Ja, oh, aber
das ist der Job, ne?
Ja, das ist der Job, aber letzten Endes ist mein Job in gewisser Weise auch dann loslassen. Mm, mm. Also ich meine, es ist dann, ich habe das geschrieben, ja. Hier ist meine Idee, jeder muss das interpretieren, jeder Schauspieler, jeder der Regisseur, alle.
Das ist auch so eine Frage, die ich immer wieder ganz gerne stelle, wie schwer oder wie leicht ist es?
Das ist der Horror.
Abgesehen von der Deadline, ne, loszulassen, ne, dass du halt sagst, oh, ich könnte nochmal drüber gehen, ich gehe nochmal drüber.
Ja, es ist gar nicht dieses, ich gehe nochmal drüber. Es ist eher das, man gibt es ab und dann, es ist so ein bisschen, du ziehst dich nackt aus, stellst dich hin, hallo, hier bin ich und dann kommen die Leute und sagen, oh, diese Füße und oh, das da drüber, ah, ich weiß nicht. Du denkst halt, oh Gott, redet doch nicht so über mein Drehbuch.
Ja, das muss man lernen, glaube ich.
Ne? Weil ja, man steckt halt wirklich seinen eigenen persönlichen Kram irgendwie da in diese Bücher rein und jeder hat halt eine Meinung dazu.
Oh ja, viele Meinungen. In dem Zusammenhang, wie stehst du zu Improvisation dann halt, wenn es passiert am Set?
Super.
Ist es bei so einem Projekt, ist möglich bei so einem Projekt?
Klar.
Müsste man eher den Sebastian fragen vielleicht, wa?
Ja, also, nee, aber sicher ist es möglich. Also, ja, wie gesagt, Armin Rohde hat einiges improvisiert. Es geht ja gar nicht darum, genau, also manchmal ja, keine Ahnung, so ein Film wie Es lebe der Tod, da war es wirklich wichtig, dass es 1:1, da ging es um Gespräche und um den Klang von Dialog und da ist mir das dann auch wichtig, dass das so gemacht wird. Aber bei manchen Sachen, wenn man die Essenz sich merkt, und dann machen Schauspieler da manchmal, wenn die das zu ihrem eigenen machen, ist es einfach noch viel intensiver und besser teilweise. Mhm. Also ich bin da offen für. Es darf nur nicht irgendwie abweichen von dem, was man halt, wo man hin will.
Wie stehst du persönlich zu dem Thema halt jetzt, also nicht der gläserne Mensch, sondern eben dieses ganze Konzept von Exit, also von Infinitalk?
Infinitalk.
Jetzt du persönlich so, wie würdest du, wenn es gehen würde oder wenn es dann irgendwann geht eines Tages?
Für mich wäre das ein Traum.
Ja.
Es ist ganz, ganz abgefahren, weil Sebastian und ich, wir haben darüber gesprochen auch und man muss ja eine Haltung zu diesem Ding entwickeln. Mhm. Und vor allem auch am Ende. Wir können jetzt nicht über das Ende des Films reden, aber im Grunde genommen zu diesem Ganzen, okay, wie wäre das denn, wenn man sich digitalisiert und dann theoretisch ewig leben könnte? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Mhm. Und es war wirklich so, dass für Sebastian war das eher ein unangenehmer Gedanke und für mich als alter Hypochonder und als alter Psychopath.
Könnt ihr euch ja zusammentun.
Bei mir ist es oft so, dass ich halt dann in dem Zusammenhang denke, so, Mann, was ich alles verpasse. Was alles noch kommen wird. Also, wir leben da natürlich auf der einen Seite in schrecklichen Zeiten, auf der anderen Seite leben wir aber in einer glorreichen Zeit, weil so viel so schnell passiert und wir große Sprünge nach vorne machen. Aber
ja. Und auch, ich meine, ist doch egal. Irgendjemand hat einen Hammer erfunden. Wow, ist der Knaller. Das ist das Ding. Du kannst endlich Nägel in die Wände schlagen. Auf der anderen Seite ist schon mal jemand mit dem Hammer erschlagen worden. Ja. Okay. Es ist halt, es ist immer eine Frage von was, ne, was machen wir mit dem Kram, den wir erfinden? Wie gehen wir damit um? Und so ist es auch, glaube ich, bei Exit.
Kommen wir ganz am Schluss nochmal zu der Frage, was machen wir? Wenn du so ein Projekt hast und anfängst zu schreiben und dann hast du eine Idee oder bekommst Ideen, ihr arbeitet etwas zusammen. Mhm. Wann hast du für dich so einen Klickmoment, wo du weißt, jetzt bin ich im Fluss und jetzt habe ich das, jetzt weiß ich, was ich schreibe. Passiert das unbewusst? Passiert das bewusst?
Total bewusst.
wann?
Du meinst von der ersten, sagen wir mal, klar, Inspiration?
Genau, von der, du legst los und dann merkst du, oh, jetzt läuft, jetzt weiß ich genau.
Du hast die Idee, du spielst jetzt in der Zukunft das und das Thema und musst loslegen. So.
Das ist bei jedem, ich glaube, bei vielen, vielen Autoren anders. Ich glaube, sehr viele haben das einfach so, dass die eine Grundidee brauchen und dann anfangen, die Charaktere zu entwickeln und denen dann folgen und so ein bisschen schauen, was passiert und sich auch überraschen lassen. Bei mir ist es interessanterweise so, wenn eine Inspiration da ist, ich muss wissen, was der Midpoint ist. Also sozusagen das, du hast eine Hauptfigur will etwas. Keine Ahnung, Rocky will den Preis gewinnen, aber er hat auch eine innere Reise, ein Need, etwas, was er innerlich braucht. Und der Midpoint ist immer das, was er äußerlich zu erreichen scheint. In der Hälfte des Films muss es das sein, dass du denkst, oh, Problem ist gelöst. Super. Und dann gibt es diese Punkte, ja, es gibt diese 3-4 Punkte und die weiß ich eigentlich, sobald ich eine Idee habe, habe ich direkt auch Ideen zu diesen Punkten und weiß dann, wie es läuft. Und wenn ich loslege, dann weiß ich fühle mich sicher und kann diesen Punkten folgen und dann sehe ich manchmal, hey, wie wär's, wenn wir es anders machen?
Das heißt, du setzt dir diese Punkte und dann fängst du an zu schreiben?
Quasi. Also ich habe die sehr schnell im Kopf. Ich weiß immer direkt, wenn ich eine Figur habe, sehr schnell, was die will, wer die ist, was das Innere ist, was sie braucht. Und dann dadurch ist mir sehr schnell auch gegeben, Punkte in der Dramaturgie.
Wie gehst du mit Lieblingsfiguren um, wenn du zum Beispiel was schreibst und du merkst in einer Geschichte oder in einem Drehbuch, dass du halt auch den finde ich besonders gut und ist aber vielleicht einfach nur eine Nebenfigur und du sollst gar nicht so viel mit dem machen?
Das ist ganz interessant. Also ich bin da, wie gesagt, ich bin da recht diszipliniert, weil ich halt recht geordnet in Bezug auf Dramaturgie arbeite. Aber klar, mit Lieblingsfiguren, bei Lieblingsfiguren ist es einfach immer das, da stecken am Ende die Emotionen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Wenn du eine Figur magst, liegt die dir am Herzen und ich bring die verdammt gerne um. Oder mache irgendwas halt Unangenehmes. Oder weil da, wenn dir das was bedeutet, dann weißt du, es wird definitiv dem Publikum was bedeuten und dann passiert da halt was.
Ja,
klar. Oft.
Das ist Storytelling. Ganz weit zurück nochmal. Wie seid ihr jetzt beide zu dem Projekt gekommen, zu dieser Geschichte, weil ist der SWR rumgegangen und hat gesagt, hier, das wollen wir machen, wer möchte das Buch nehmen oder wie war's?
Also das, wie du ja schon gesagt hast, das Projekt war ja schon im Großen, dass man was über die Zukunft machen will, war bei den Sendern SWR und NDR war ja schon angedacht. Mhm. Und in unserem Fall war es so, die Produktionsfirma Sommerhaus, Jochen Laube und Fabian Maubach, die haben, ich glaube, Sebastian angefragt, irgendwie, also dann quasi uns direkt im Team. Und die haben unsere Filme, die kannten unsere Filme auch und da gab es eben diese Geschichte von Simon Urban. Ich glaube, uns sind sogar noch 1-2 andere Geschichten angeboten worden, aber die von Simon, das hat einfach geklickt, sehr schnell. Und wir haben dann, wie gesagt, ich habe dann das Exposé geschrieben und das wurde dann angeboten und dieses Package war begehrt. war gewollt.
Ja, es hat auch gut geklappt diesmal.
Ja.
Jetzt war also quasi die Inspiration kommt von Simons Geschichte. Mhm. Woher kommt dann sonst bei anderen Büchern, wenn es jetzt ein Tatort ist, woher kommt da die Inspiration?
Alles ist eine potenzielle Inspiration. Ja ich meine, keine Ahnung, heute Morgen stand der Briefkasten bei uns offen. Keine Ahnung, wer, warum, also das ist ein Ausgangspunkt, das ist eine Frage, die offen ist, alles potenziell, völlig egal.
Also du siehst ein Bild, was irgendwas auslöst, kann sein, oder eine Figur, irgendwie den Busfahrer oder sowas.
Es darf auch gerne sein, wenn du irgendeine Serie oder einen Film guckst, dass du denkst, wäre es nicht cool, wenn, und dann hast du als Autor halt die Möglichkeit, es tatsächlich auch zu machen. Alle Leute haben eine Meinung zu Filmen und zu Serien und alle wissen es besser. Aber als Autor ist halt das Coole und manchmal auch Erschreckende, du kannst dann wirklich versuchen, auch es zu machen. Ja. Mhm. Und ja, das kann auch durchaus mal sein.
Braucht es ein bestimmtes Umfeld zum Schreiben oder kann es, machst du das überall oder
ganz ja, bestimmtes Setting? Es braucht ein Umfeld, wo meine Kinder nicht da sind.
Das kenne ich. Ich habe 3 Mädchen zu Hause. Ja, also 4 mit meiner Frau.
Mit Kindern geht es einfach nicht. Aber ich habe auch von Kollegen von dir gehört, dass die auch so bestimmte Abläufe haben, Rituale und diszipliniert sind und dass sie damit auch was wegschaffen irgendwie.
Ja, ich meine, da sind wir wieder bei Stephen King, ja, der jeden Tag seine bestimmte Zeit schreibt. Das ist bei mir nicht so. Ich weiß nicht warum. Ich habe das einfach nur nicht hingekriegt. Es wäre besser so zu. Du hast, ich meine, du wirst es Stefan auch sehr gut kennen. Wenn man Film, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt bei dir ist, aber wenn man Film wirklich liebt und du arbeitest in dem Bereich, dann ist da keine Grenze mehr zwischen Hobby, Passion, Liebe, Pflicht, Horror, Zeitdruck.
Absolut.
Und das vermischt sich und dann ist auch, das war es dann auch mit Wochenenden, mit Privatleben, mit diesem ganzen Kram.
Ja, das, vielleicht können wir mal gemeinsam mit meiner Frau nochmal darüber reden. das hat wirklich lange gedauert, bis halt andere Menschen, ob das jetzt tatsächlich mein Vater oder eben meine Frau oder sowas, bis sie kapiert haben, wie tief das in mir drin ist. Ne? Also wie sehr da diese Liebe ist und die halt denken, setzen wir uns mal hin, kicken wir mal eine Serie. Aber für mich ist das was ganz anderes. Das ist halt, ob das das Kino ist, das Fernsehen oder was auch immer, ganz anderes.
Man kann sich auch 30 Mal einen Film angucken, da fragt jeder, ob er verrückt ist, ne? Aber er sieht jedes Mal was anderes.
Ja, verrückt bin ich ja.
Verstehe ich sehr.
Das bin ich durchaus. Also,
da aber Shoutout zu meiner Frau, die macht das unglaublich mit und ich verstehe sowieso nicht, wer mich heiraten würde. Das ist absurd.
Lass uns mal diese Büchse mal nicht aufmachen.
Sehr, sehr klar. Ja. Das habe ich schon gesagt. Schneid jetzt raus. Nein, schneid es nicht raus. Das stimmt.
Aber meine Frau guckt auch viel. Manchmal haben wir uns auch darüber deswegen schon gestritten, weil sie dann halt was weitergeguckt hat. Also wir haben was anderes.
So,
eine neue Amazon Prime-Serie oder Netflix oder was auch immer. Netto-Flixu. Und wir gucken die erste Folge, sind beide total begeistert und irgendwie ein paar Tage später sage ich so, wollen wir jetzt mal weitergucken? Dann sagt sie, ja, habe ich schon zu Ende geguckt.
Aber das kennt doch jeder.
Weiß ich nicht.
Das ist doch der Klassiker.
Ja. Das ist ein Klassiker. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt.
Da gewöhnst du dich auch nicht dran. Du musst damit leben.
Er seit 11 Jahren liiert mit der Dame. Also ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Gibt es so persönliche Kritiker? Also ich meine jetzt nicht professionelle Menschen, sondern tatsächlich Menschen aus deinem Umfeld, wo dir es wichtig ist, dass die dann hinterher sagen, du, ich habe Exit gesehen, das und das und das, also bestimmte Menschen.
Meine Eltern.
Ja?
Ja, also gerade bei Exit, weil meine Eltern sind jetzt keine Küken mehr, obviously, an meinem Alter. Mhm. Und das war schon was Besonderes, weil das Thema einfach, die Anfangsszene, wenn ihr euch erinnert, das Gespräch ist schon, da sind schon sehr persönliche. Wenn man das so guckt, für die meisten Menschen ist das wahrscheinlich einfach nur, was, wovon labert die denn? Das ist jetzt nicht wichtig. Für mich sind das halt kleine Ausschnitte aus meiner Vergangenheit und Momente, die einfach aus meinem Leben kommen. Und das ist ganz oft für mich bei den Projekten so. Also das ist wichtig, mein Bruder ist wichtig, meine Frau ist super wichtig und langsam auch meine Kids. Mein Sohn ist jetzt 6, John. Und der guckt sich das schon an und der sagt ja schon, das ist scheiße oder das ist voll cool und stellt Fragen. Klar, auf jeden Fall.
Klar, also das ganz enge Umfeld.
Das enge Umfeld und ich meine, also wie gesagt, Sebastian und ich, wir sind ja auch befreundet, wir hängen ja auch so rum. Mhm. Und auch wieder, wenn du in dem Bereich und in dem Job arbeitest, dann hängst du mit anderen Leuten rum, die dasselbe Hobby haben wie du, Film. Mhm. Und dann ist die Grenze zwischen Freundschaft und Kollegentum und so ist einfach so verwischt und dann kaum schaust du dich um, auf einmal sind deine ganzen Leute, alle, die du hast, haben damit zu tun und du redest über nichts anderes mehr.
Stehst du noch mal ein paar Mal, sage ich, ab und zu mal neben dir im positiven Sinne und sagst, guckst dich an und sagst, guck mal, tatsächlich habe ich das geschafft und lebe, ich nehme es jetzt einfach mal an, ein Leben, was ich geil finde, ich habe einen Beruf, beziehungsweise
jeden Tag. Ich bin immer, also wie gesagt, ich war eine Flasche in der Schule. Ich meine das nicht als Witz.
Ja, ich auch.
Ich habe hundertprozentig gedacht, okay, also den Fall Errol Yeşilkaya, den kann ich abhaken, karrieretechnisch. Wirklich, für mich, ich sage das so oft auch zu meiner Frau und zu anderen Leuten, ich kann das überhaupt nicht fassen. Auch die Nummer mit dem Grimme-Preis, what? Wir machen keine Filme, genretechnisch jetzt. Genrefilme kriegen keine großen, wichtigen Preise. Das war schon was. Das war schon der Knaller. Ich meine, wir versuchen Elevated Genre zu machen. Manchmal auch nicht, aber manchmal auch ja. Und das ist schon toll. Und ich bin da jedes Mal baff. Und finde es
irre. Ja, das ist so ein bisschen auch der American Dream, ne? Also mach das, was du liebst zu deinem Beruf und dann wirst du niemals nach Wochenende.
Ist es der American Dream oder ist es einfach nur der Dream? Ich weiß nicht.
Beides.
In den 80ern habe ich es noch ein bisschen glorifizierter gesehen und auf den Thron gesetzt, den amerikanischen Traum, aber inzwischen ist es nicht mehr ganz so.
Nein.
Sagte er ganz trocken.
Die 80er sind vorbei.
Ja, die 80er sind vorbei.
Gut, der amerikanische Traum ist ja mal an Kapitalismus gekoppelt, ne?
Auch ja, habe ich auch nichts gegen. Finde ich nicht so schlimm.
Also gerade wenn man Film mag, dann sollte man kein zu großes Problem mit Wirtschaft und Kapitalismus haben.
Ja.
Film ist ein fucking teures Medium.
Natürlich.
Mhm. Das geht nicht anders.
Ja, das stimmt. Kurz mal zum Tatort noch. Oder zu den Tatorten. Wie ist es mit den Kollegen oder mit der Konkurrenz? Wie ist das Denken bei den Dritten? Ja, genau das meine ich. Seht euch so als positive Konkurrenten, so, ey, jetzt habe ich den gemacht, jetzt gucken wir, was der Dings macht, mal gucken, was die Dings macht und so weiter.
Ja, das gibt es, aber das ist was anderes. Konkurrenz ist ja wirklich so ein bisschen Futterneid oder so. Das habe ich zumindest nicht mehr. Also da ist das Standing ist da und so, ich fühle mich wohl. Und es gibt ein paar Leute, klar, so Michael Pröhl, der im Schmerz geboren und so gemacht hat. Wir haben halt ein Büro zusammen und wir sind Kumpels. Und für mich ist es jedes Mal einfach super geil zu gucken, was kommt bei den Jungs raus. Arend Remmers, irgendwie ein anderer Typ, der hat Schneeflöckchen mit Adolfo Kolmerer gemacht. Keine Ahnung, Christian Albert, mit dem arbeite ich viel.
Toller Mann. Toller Künstler. Du weißt, wie ich es meine.
Er rockt in jeder Hinsicht.
Ja, ist einfach so. Ist einfach ganz beeindruckend.
Aber es gibt auf jeden Fall. Es gibt einige Leute, die ich super finde, die ich toll finde und wo ich jedes Mal gespannt bin, so mal gucken, wie pusht ihr jetzt den Envelope und wo muss man gegen irgendwie anstinken und was ist das neue Level. Und das ist auch gerade im Tatort oftmals so, klar.
Das ist doch immer noch seit so vielen Jahrzehnten immer noch, wie heißt es bei den Amis hier, Watercooler-Talk, ne? Dass es halt immer noch viele, viele Büros gibt am Montagmorgen, wo es dann heißt, und wie fandst du es gestern, hast du es gesehen, das ist doch auch so ein hier so sich selber kneifen Ding, oder? Dass du für einen Tatort schreibst, ich meine. Oder Tatorte.
Ja, das hat, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen einfach Leben geworden. Nicht Alltag. Ich bin super, super dankbar für den Tatort. Und die meisten Leute unterschätzen das. Wirklich. 100 pro. In Deutschland Fußball, Nachrichten, Tatort.
Absolut.
That's it.
Das war's. Ja,
sehr ist wirklich so. That's it. Ja, das und das ist wirklich, ich merke das am Briefträger. Ich merke das, wenn ich einkaufen gehe. Wenn jemand mitkriegt, irgendwie sagt, ah, Sie haben den Tatort geschrieben. Ja. Ich bin cool, oder?
Das ist so wie Bundestrainer, wow. Ne?
Ja, genau. Das ist irre. Man darf das nicht unterschätzen. Man hat mit einem Pop, ich meine, das Ding wird einmal gezeigt und du hast 10 bis 12 Millionen Haushalte, die das Ding geguckt haben.
Ist aber meiner Mutter, wenn ich da sonntags Viertel nach 8 anrufe, dann
kannst du fragen, ich weiß auch, was bei niemandem Viertel nach 8 am Sonntagabend. Ja. Also aus meinem Umfeld wirklich nicht.
Feierabend, echt?
Also, ja. Ist nicht mal als Witz gemeint, also, ja. Weil ich halt weiß, da kriege ich, das mache ich egal. Anrufen macht sowieso keiner mehr, oder?
Aber habt ihr Tatort geguckt, auch so selber freiwillig? Ich habe das früher nicht geguckt, das war nicht meins.
Ich gucke so ein paar Tatort. Und bin aber nicht so der typische Tatort-Fan.
Ja.
Wir haben zu viel Tatort tatsächlich geguckt, dass ich halt dann bestimmte Jahre gehabt habe, wo ich dann, dann haben die sich alle getroffen. Dann gab es hier in Berlin im Bilderbuchcafé diese Tatort-Sonntage, wo die sich alle getroffen haben. Und dann habe ich irgendwann auch die Schnauze voll gehabt und hatte auch keinen Bock mehr drauf. Wir haben wirklich immer jeden Tag, also als ich alt genug war, dann jeden Tatort.
Wenn ich mal eine Weile nicht Tatort gucke und mich wieder drauf einlasse, dann bin ich schon gefesselt. Also die Storys sind alle schon irgendwie gut. Ne? Also
genau, da muss ich was Gemeines sagen. Ich hoffe, du verstehst es. Mich braucht keiner am Montag anrufen oder mir Bescheid sagen, ey, der Tatort gestern war gut. Klar war der Tatort gestern gut. Ich glaube, ich habe mir dann mal so einen richtig miesen, schlimmen Tatort gewünscht. Weißt du, was ich meine? Manchmal will man ja richtig übers Ziel hinausschießen, damit man was wachgerüttelt wird. Da habe ich mir es wirklich gewünscht, dass mal wirklich so ein irgendwie, ich weiß nicht, wie Shitstorm so ist, so dieses
Grottentatort dieses Ding. Kommt,
das gibt es aber auch.
Ich meine jetzt halt nicht nur, dass das man halt sagt, oh, die Story war jetzt so blöd oder na, das schauspielerisch war jetzt vielleicht nicht so doll. Oder sowas, sondern dass mal einer richtig durchdreht. Ihr habt so ein bisschen das gemacht, oder? Aber im positiven Sinne. Ihr seid schon ein bisschen durchgedreht, oder?
Also wie gesagt, wir sind mit der Ambition zum Tatort gekommen, Film zu machen. Deswegen, wir waren jetzt nicht so, und ich glaube wahrscheinlich deswegen auch im positiven Sinne nicht so respektvoll.
Ja, aber das war ja gut.
Ja, genau, sagt ja.
Weil,
auch
weil auf, also, ohne Kollegen dissen zu wollen, es gibt Tatorte, die sind halt einfach ein Fernsehkrimi. So.
Ja, ja,
und das war's. Dann hast du da deine 80, 90 Minuten. Das ist ja, übrigens was auch toll.
Okay
ist, ne? Ja, ja, genau.
Das, das muss gerade, sein.
Das ist okay, das ist deswegen sage ich ja. Das, deswegen sage ich ja, das ist alles gut, ist alles in Ordnung und dann ist es halt so. Aber wenn dann andere das auch als Film, richtig als Film, der dann halt auch im Kino laufen könnte, und ich rede jetzt nicht von Schiller, das ist halt. Was mit mehr Respekt, aber halt auch mit Respektlosigkeit respektvoll ist, weil du das nämlich vorantreibst und sozusagen Prog-Rock machst ein bisschen.
Ja, neue Impulse sind das dann, ne?
Das ist, also wenn es so ist, dann ist es natürlich toll. Und ja, ich meine, ja, das ist immer der Plan gewesen, ein bisschen Genre da reinzukriegen, den Thriller mehr, ein bisschen einen Ticken weg vom Krimi, und jetzt hat sich das aber auch schon recht eingespielt, glaube ich. Und jetzt guckt man halt, was ist der nächste Schritt? Was ist so, wo gehen wir hin? Ohne, ich finde das super wichtig, ohne die Marke zu verraten.
Ja, ja,
genau. Weil ansonsten muss ich das nicht einschalten. Es ist ein Tatort, die Leute wollen auch einen Tatort sehen.
Genau, ist ein Tatort.
Genau, genau. Aber man kann es eben halt auch respektvoll, respektlos machen, finde ich halt. Ja. Dass man eben halt sagt, so, es geht, du bleibst immer noch ein Pushing the Envelope, wie man so schön sagt, ne? Aber du bleibst halt noch im Genre. Jetzt, du hast ein paar Mal, haben wir Stephen King den Namen gehört jetzt in diesem. Ist es. Das ist doch The Man immer noch, oder?
Ach, 100%. Und wird also er auch immer bleiben.
Nicht nur vom Output her, von der Menge her, sondern halt, weil der so viel gut. Was ist dein Lieblingsding von King?
S.
Ja.
Der Roman,
ja. Ich würde ja so gerne High Five machen.
Gesehen.
Ich würde so gerne High Five machen, weil ich das halt, auch bei mir. S, dann Der dunkle Turm.
Der erste nee, Roman?
Alle.
Okay, dann ja.
Das Gesamtwerk.
Ich finde halt, wie hieß das Ding denn überhaupt auf Deutsch? Der erste war Dröge.
Friedhof der Kuscheltiere fand ich auch nicht schlecht.
Friedhof der Kuscheltiere ist der Knaller. Und drei, also Drawing of the Three.
Das war das Beste, glaube ich.
Ist irre. Ich hab da nicht mit gerechnet. Irre.
Der dunkle Turm hast du nie gelesen, ne?
Nee, habe ich nicht gelesen.
Das ist ganz schlimm mal verfilmt worden, leider. Furchtbarer
Film. Ja, enttäuscht. Also ich meine,
gemeiner Film. Ich glaube auch nicht, dass sie das damals vor. Wir wollen gar nicht so weit ausschweifen, was den King betrifft. Aber der ist halt eine Rieseninspiration für viele. Nicht nur für Autoren oder Schreiberlinge, sondern eben halt auch für viele Filmleute, weil der halt auch schon so viel geschrieben hat. Eben. Der hat ja manche. Der, ich will nicht, doch schon durchaus drehbuchmäßig geschrieben hat, ja, weil er so visuell schreibt. Mhm. Und S damals, da war ich in dieser Welt, da war ich, ich mit diesen Kids in Derry unterwegs und wurde von diesem Clown gejagt.
Als das Ding vorbei war, ich wusste wirklich nicht, was mache ich denn jetzt? Oh, meine Freunde sind weg.
Ja.
Das war, ich habe sowas nie.
Krieg eine Gänsehaut.
Nie wieder erlebt.
Er schafft es wirklich, wenn man seine Bücher liest, dass man so in der Geschichte drin ist, wie selten.
Diese Charaktere.
Und auch wirklich teilweise Angst bekommt und das irgendwas mit einem macht.
Und eben halt nicht jetzt irgendwie 20 Seiten lang schreibt, welche Schuhe die anhaben und welche Dings und sowas, sondern eben halt mit Pinselstrichen da eben Charaktere schreibt, die man liebt und die man dann auch vermisst. Und der erste Teil von dieser letzten Verfilmung jetzt, der hat das auch geschafft tatsächlich. Da fand ich wirklich die Charakterisierung, das war wirklich toll, das hat mich dran erinnert. Da habe ich im Kino gesessen und gedacht, der hat es verstanden, worum es geht. Der zweite Teil war nicht mehr ganz so toll, aber der hat, mir fällt leider der Name von dem Herrn nicht mehr ein, von dem Regisseur.
Muschetti, glaube ich.
Muschetti, ja, sehr gut. Ja. Der hat es verstanden. Und das ist doch auch wahnsinnig inspirierend, oder? Dass man da so einen Menschen hat, der für viele Leute auf der Welt, für Millionen von Leute halt irgendwie das Synonym ist für eklig und Horror und schlimm, und der hat ja eine Macke. Aber eben als Autor, das kommt ja nicht von ungefähr, dass der seit so vielen Jahren so weit verbreitet ist. Das ist ja nicht einfach nur, der ist ja kein McDonald's-Hamburger.
Stephen King ist so wichtig für die Popkultur, dass er Menschen beeinflusst hat, die gar nicht wissen, dass sie von Stephen King beeinflusst sind. Und nicht nur für die Popkultur, für Literatur, für Genre, für den Film. Stephen King ist ein absolutes Phänomen. Und auch nicht jetzt einfach nur als Fanboy gesprochen, sondern wirklich die Art und Weise, Figuren im Horrorgenre und auch von mir aus auch im Gross-Out, im Ekelbereich und sowas, Figuren so einzuführen, wie er das gemacht hat. Das ist, ich würde sagen, nach, keine Ahnung, Robert Bloch oder sowas, einfach epochal.
Ja. Genau, das ist auch ein Wort, was mir gerade im Kopf rumgespukt ist. Spuktitte, episch.
Spukt
ja, das, das schafft er. Das schafft er auch im Kleinen.
Ja. Absolut.
Im Kleinen episch zu sein. Finde ich toll. Freue ich mich immer. Kann man ab und zu mal sagen, dass Stephen King gar nicht so schlecht ist?
Nein, super.
Umsingen wir es gerade in dieser Runde.
Ich will gar nicht so langsam zum Ende kommen, aber wir nähern uns dieser Sache.
Ich habe Zeit.
Ja, ja, ich weiß. Das ist, oh Mann, ey. Darfst du sagen, was gerade auf dem Herd steht bei dir?
Nee.
Ist es ein Tatort? Arbeitest du am nächsten Tatort gerade wieder oder aktuell? Oder?
Es ist immer am Horizont ein Tatort. Momentan kann ich sagen, es ist immer am Horizont ein Tatort. Aber es gibt ganz klar eine Bestrebung für eine sehr große Streaming-Serie. Sollte es dann irgendwann doch nicht geklappt haben, will ich mich nicht so blamieren. Nee, aber es ist wirklich was, wo ich sehr, sehr gerne dann wieder hier bei euch sitze, weil das ist richtig fett. Das ist richtig, richtig toll und abgefahren und wäre mir sehr wichtig, wenn es passieren würde. Da arbeiten wir auch schon eine Weile dran, auch mit Sebastian.
Okay.
Und es gibt noch es gibt einige Sachen am Horizont, aber also das ist das andere eine und das andere ist ein, ich würde sagen, so eine Art Arthouse-Horror, existenzialistisches Horrorprojekt, ein deutscher Horrorfilm fürs Kino.
Okay.
Ja. Mal gucken, wie sich das Kino erholt.
Ja, man muss ja auch.
Ja, das ist das Thema. Ich
gucken, wo seine Welten.
Wir wollen ja fröhlich bleiben.
Und
ja.
Felder sind, ne? Du bist abhängig von den Filmförderungen, von den öffentlich-rechtlichen und irgendwelchen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Zusammenschlüssen aus Privatsendern.
Ja.
Es ist alles nicht so einfach. Ne? Und die Streamingdienste bieten ja auch neue Chancen. Das ist ja echt toll.
Ja, es ist nicht, also, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist die Arbeit, die ich jetzt mache und auch gemacht habe mit den Streamingdiensten, das ist knallhart. Mhm. Das ist wirklich, ich meine, da wird halt, es ist so schwer, darüber zu reden. Ich will nicht qualitativ irgendwas gegen das andere aufwerten oder so. Aber es ist einfach super schwer, wenn du dich an ein gewisses System zu arbeiten gewöhnt hast. Also sprich, was weiß ich, öffentlich-rechtlich oder ich meine, ich habe im Privatfernsehen mit Gonga, damals mit diesem Geisterfilm irgendwie angefangen. Es ist einfach was ganz anderes, wenn man dann mit amerikanischen Leuten zusammenarbeitet, die strukturell und so eine andere Art von Arbeit verlangen, weil das sonst, das Verständnis ist sonst nicht da. Man kann sonst einfach gar nicht zusammenarbeiten. Und das ist teilweise wirklich nochmal from scratch irgendwie alles nochmal lernen.
Ja, was das Streaming anbelangt, gibt es ja eine ganz existenzielle Frage, an der scheiden sich auch die Geister. bingen oder nicht bingen?
Muss doch jeder für sich entscheiden.
Ja, jetzt frage ich dich gerade.
ja, du. auch.
Kommst drauf an. Also bei mir ist es so, Sitcom bingen. Dramaserie, wo es ungefähr eine Stunde geht, eine Folge, höchstens zwei Folgen.
Es kommt drauf an, oder?
Ja, auf die Inszenierung. Ja, ich finde es halt schöner dann halt.
Klar, bingen. Also bingen ist etwas, beim Bingen geht es darum, es ist wie, keine Ahnung, Alkoholiker oder Nicht-Alkoholiker. Es ist so, entweder
ich trinke ein Gläschen Wein oder ich knall mir eine Flasche weg.
Wenn es passiert, dann hörst du halt nicht auf.
Ja.
Ist ja nicht so, dass man sich das aussucht.
Ja, aber genau. Passiert.
Das sagt was über die Qualität, glaube ich.
Zum Beispiel liebe ich Fassbrause. Und Fassbrause trinke ich höchstens zweimal im Jahr. Weil
dann
sie
bist
mir
du
so,
kein Fassbrause-Alkoholiker.
Weil sie mir so gut schmeckt. Wenn ich jetzt jede Woche andauernd Fassbrause trinken würde, würde ich irgendwann denken, so ist ja nichts Besonderes mehr. Ja. Und bei einer guten Serie, wenn ich dann so zwei, drei Folgen gucke und denke ich, okay, und jetzt lassen wir es kurz ein bisschen wirken. Das ist ja auch so inszeniert oft. Und dann gibt es auch ganz bestimmte Serien, da finde ich es einfach geil, so wie früher sich hinzusetzen. Das finde ich auch, es gibt Leute, die meckern dann halt, wenn jetzt der Mandalorian, da kommt dann an jedem Freitag eine Folge. Ganz viele kotzen jetzt schon wieder ab, Ab 30. Oktober übrigens auf Disney Plus, um mal Werbung zu machen. Für die, die es nicht wissen, aber das weiß ja eh jeder, dass es kommt. Aber da finde ich das cool und in Ordnung, ja. Weil dann halt dann.
So war ja früher Fernsehen immer.
Ja, du damals, weißt
jede
du noch.
Jede Woche auf die neue Folge.
Weißt gefolgt. Du noch.
Ein aber es wird auch anders, es wird auch anders gemacht, es wird anders geschrieben. Das ist halt so,
ja.
Ich meine, ne, ja. Beim Tatort ist es ja auch so, wenn du irgendwie, also jetzt nicht vom Mandalorian zum Tatort, aber. Da ist es auch so, dass manchmal wird dann vorausgesetzt, dass man eine horizontale Geschichte erzählen will. Das funktioniert nicht, vergiss es. Da sind Monate zwischen. Eine Woche, okay. Aber dann baust du die Story auch so, dass es eine Woche anhält, wenn du halt irgendwie einfach, keine Ahnung, Netflix oder Amazon durchbingst, dann kannst du schon mal ein bisschen noch horizontaler, ruhiger erzählen.
Ich
oder
finde,
konnte
dass
man
die zumindest. Geschichten dann oft eben pro Staffel erzählt sind. Ne? Also gerade bei Netflix, ich hatte das letztens mit How to Get Away with Murder, da habe ich mir dann irgendwie auch 4 Staffeln reingezogen und jede Staffel hatte so ihre Geschichte.
Ja, na ich bin bei Sitcom bin ich absolut fürs Bingen, obwohl es da halt schwierig ist, weil wenn du dann halt nämlich die ganzen Macken von den Charakteren wirklich gebündelt hintereinander, weil 7, 8 Folgen hast, denkst du irgendwann so, oh Cameron, jetzt kann ich deine Witze auch nicht mehr ertragen.
Aber die sind auch kürzer.
Ja, ja, genau, deswegen sage ich ja.
2 Sitcoms sind eine Drama.
Genau.
Ja, das stimmt. Ja.
Das stimmt. Also kann man besser bingen.
ist dafür gemacht?
Es ist dafür gemacht. Wir kommen so langsam zum Ende.
Wie du willst.
Ja, es ist einfach
jetzt
so.
Jetzt bin ich hier.
Ja, jetzt ist er hier, aber du kommst wieder.
Klar,
nee, aber jetzt nochmal die Key Facts. Also, was können wir wo sehen?
Ja, das ne? kommen wir gleich dazu. Ich habe noch eine abschließende Frage, die ich immer stelle.
Ja.
Immer. Die kannst du kurz wirken lassen, genau hinhören, ja, aufmerksam sein. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Optimistischste.
Ja.
Wie siehst du die
1.
Nein, entschuldige. Ich würde mich bei dir nicht wundern, wenn das genau die Antwort ist. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Optimistischste. Wie siehst du die Zukunft der Menschheit? Der Menschheit.
Der Menschheit? Oh Gott. Oh Gott.
Ja, den könnte man fragen.
Macht ihr das immer? Macht ihr das jedes Mal?
Ich mache das seit 20 Jahren.
Das habe ich schon Tom Hanks gefragt. Was ist der Sinn des Lebens?
Ja, genau, das habe ich schon Tom Hanks gefragt.
Eine kurze Frage.
Rick Kavanian schon gefragt, das habe ich Till Schweiger schon gefragt und Moritz Bleibtreu und wie sie alle heißen und Kate Winslet und Leonardo DiCaprio nicht, der ist vorher rausgegangen.
Pass auf, einfach nur weil?
Ja, bitte.
7. Einfach nur weil. Einfach nur, weil ich keinen Bock habe.
Negativ.
Anders zu antworten.
Ja. Soll ich dir sagen, dass das die am meisten gegebene Zahl ist?
7?
7.
7 ist meine Lieblingszahl.
Ja?
Ja.
Gut, dann gehen wir mit einer ordentlichen 7 in die Zukunft.
Ja. Yay!
Eine 7. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja,
vollkommen in Ordnung.
Nicht gut. Eine 7, 7 ist gut.
Ja, finde ich auch.
7 ist gut.
Das für mich ist es verdammt gut.
Gemessen an 2020,
für mich auch gut
gemessen an 2020 würde ich sagen 1.
Genau.
Ja, wenn man in 2020 7 sagt, dann ist das ja eigentlich eine 10.
Okay. Stell dir mal vor, die Leute, die eine Zeitmaschine bauen und mit ihrem Tesserakt dann ausgerechnet 2020 landen, weil sie irgendeine Einstellung verpeilt haben, kommen hier an und denken sich, oh das hat sich jetzt aber nicht gelohnt.
Das wäre echt interessant, oder?
Ja, oder?
Jemand aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit?
Na, ich habe jetzt an die Zukunft gedacht.
Der dann
blöderweise,
quasi den Corona-Scheiß in die Zukunft mitnimmt.
Genau.
Oh.
Kannst du benutzen, gerne. Und los.
Oder in die Vergangenheit,
wenn ich es alle gehört.
Zeitreisen sind übrigens mit so meine Lieblingsgeschichten. Ob das jetzt dann Star Trek ist oder was auch immer. Zeitreisen
ist der neue Film, der ins Kino gekommen ist. Wie heißt er?
Tenet.
Ja. Schon gesehen?
Nein.
Geh ins Kino, bitte. Du sollst in die Kinos rennen. Sagt er zu dem Fernsehmann.
Nein. Ich liebe und mag Kino. Ich habe ein Kino im Keller.
Okay. Das habe ich mir gedacht.
Okay. Ich habe eins im Keller. Mit 35mm Projektor.
Vorbei. Es ist ekelhaft, ey. Das wünsche ich mir.
Wenn schon, denn schon. Kommt vorbei.
Ja.
Ich habe über. Moment, das darf ich gar nicht sagen. Oh.
Sag's nicht.
Sag ich nicht.
Sag's im Anschluss.
Aber kommt vorbei. Sage ich später.
Okay. Ich nehm an, Errol wollte sagen, 200 Go-Go Girls stündlich wechseln.
Genau das.
Das wollte er sagen.
Also, Exit ist in der Mediathek vom 1. jetzt sofort die ganze Zeit. Am 28.
Ich mir zum Beispiel nachher zu Hause reinziehen.
Unbedingt. Am 28.10. ist er dann mal regulär im TV zu sehen.
Yep.
In der AD. Dann im, was hast du gesagt, November, Dezember? Wann?
Ich glaube, ab 17. Dezember auf
Blu-ray. Geil, freuen wir uns. Ja. Und ebenfalls, jetzt nochmal der Hinweis, 28.10. gibt es einen ja, quasi virtuellen Talk passenderweise zum Film online. Es gibt eine Online-Diskussion ab 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal vom SWR. Kann man sich da einfach dazuschalten und sich das anschauen. Oder wenn man den Zoom-Zugang hat, wir können ihn ja veröffentlichen. Schönen Gruß an der Agentur Schmidt-Schumacher. 20.000 Leute. Die, Spaß beiseite, gibt es ab 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal vom SWR diesen Talk mit vielen Experten zum Thema. Das ist dann zum Beispiel passend vom SWR, die Redakteurin Katharina Dufner ist mit dabei.
Yeah.
Dann ein Herr Professor Dr. Marco Huber. Ich will das unbedingt vorlesen, weil ich es geil finde. Wir kommen gleich zu dem Ding, das finde ich geil. Pass auf. Also Professor Dr. Marco Huber ist dabei. Er ist Leiter des Cyber Valley KI Fortschrittszentrums.
Ja. Spannend.
Ja. Lernende Systeme.
Ja, super.
Fraunhofer IPA, ne? Und Universität Stuttgart. Und dann jetzt, pass auf, das ist das Geilste. Professor Dr. Ulrike von Luxburg. Professorin für Theorie des maschinellen Lernens an der Universität Tübingen. Und jetzt kommt's. Sprecherin des Exzellenzclusters.
Ja.
Ein Exzellenzcluster, wie geil ist das denn?
Ja.
Der Exzellenzcluster maschinelles Lernen, neue Perspektiven für die Wissenschaft. Ich habe noch nie vor dieser Mail in meinem ganzen, tut mir leid, dann ist wieder, deswegen, ich habe keinen Abi gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben von einem Exzellenzcluster gehört. War die schon mal in einem?
Doch.
Schon. Was ist denn ein Exzellenzcluster?
Ja, schalt doch mal ein, hör dir doch mal das Ding an und alle anderen auch.
Ich finde das so ein geiles Wort.
Ja, es ist ein irres Wort.
Ich möchte gerne bitte ab jetzt immer zu einem Exzellenzcluster gehören.
Gut.
Das finde ich super. Ich meine, es ist überhaupt gar nicht disrespectful. Ich meine, es wirklich, ich finde das Wort total
sag
geil.
Sag mal, wann ist das? Ich habe es nicht.
28.10. 18 Uhr auf dem YouTube-Kanal vom SWR.
Super. Genau, direkt vor der Ausstrahlung.
Direkt vor der Ausstrahlung von Exit.
Hast du dir mal was bei gedacht?
Der kommt nämlich 2015 okay. Im Fernsehen, passenderweise. Dann ist Sebastian Marker ist mit dabei. Ja. Dann ist Erol Jeschilkaya mit dabei auch. Wird sich unterhalten und moderiert wird das Ganze von Mr. Wissen to Go. Mirko Drotschmann. So, jetzt haben wir das auch mal gedroppt.
Perfekt.
Haben wir auch mal Werbung gemacht. Ich bedanke mich ganz recht herzlich.
Ja, war cool.
Ja, Errol, hat mich auch gefreut, dich kennenzulernen. Spannende Geschichten.
Spaß gemacht.
Genau, es war uns nicht einerlei. lass uns bitte in Kontakt bleiben. Wirklich Exit. Ich sag's gerne nochmal. 5 cool Männer von möglichen 5, weil es wirklich ein toller deutscher Genrefilm ist. Tolles Drehbuch, toll gemacht. Es macht einfach Spaß. Unbedingt angucken. Und wir bedanken uns vielmal, dass er die Zeit gefunden hat und sich hier eingefunden hat in unseren heiligen Hallen hier bei unserem Podcast. Und du guckst so komisch. Nee, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss jetzt los.
Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.